Ende der Wachstumsgesellschaft? Wie wird unser Leben aussehen? Das ist die große Frage. Unser Wohlstandsmodell gilt als mitverantwortlich für die globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Welt kürzlich erschüttert und, wie ich finde, immer noch erschüttert. Jetzt erschüttert die Welt gerade eine andere Sache, nämlich die Grenzen des Wachstums und der Technologie scheint erreicht zu sein und bitter wird uns vorgeführt, was passiert, wenn wir die Natur unterschätzen und wenn wir uns überschätzen. Ein Mann, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, ist Professor Welzer, Harald Welzer. Er ist Forschungsprofessor für Sozialpsychologie und den haben wir jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Welzer.
Hallo.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt die Welt sehen, die Berichterstattung über die Katastrophe in Japan, wo in einem hochtechnisierten Land so eine Katastrophe passiert?
Naja, zunächst einmal, dass in einem hochtechnisierten Land die Katastrophe passiert. In einem weniger technisierten Land wäre diese Katastrophe ja nicht passiert, weil man gar nicht auf diese Form von Energieproduktion setzt und auch nicht diesen gigantischen Energiebedarf hat. Insofern ist das ein Typ von Katastrophe, der in modernen, hochtechnisierten Gesellschaften passiert und nirgendwo sonst.
Hm. Als Tschernobyl passiert ist, konnten wir mal sagen, ja, die Russen sind schlampig, das sind irgendwie Chaoten, die haben sich im Griff, das sind eben die Russen, so ungefähr. Da war das schneller abzutun, aber jetzt fällt es schwerer, das abzutun, oder?
Ja, es fällt sehr schwer, das abzutun, deshalb ja auch die hektische Reaktion der Bundesregierung, weil man eben nicht sagen kann, na gut, die Osteuropäer haben einen anderen Standard und bei uns könnte sowas nicht passieren. Es wurde ja immer gesagt, dass gerade die japanischen Kernkraftwerke einen extrem hohen Sicherheitsstandard haben. Und so wurde ja auch vor Ort argumentiert. Und man sieht einfach, dass Ingenieure und Techniker so ein Kraftwerk auslegen können auf eine bestimmte Erdbebenstärke. Und wenn die dann durch die Naturereignisse mal flott überschritten wird, ist eben das ganze Ding kaputt.
Mhm. Nun haben wir diese Katastrophe nicht vor der Haustür, aber sie könnte vor der Haustür sein. Und wir haben aber noch eine laufende Katastrophe, nämlich die Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja bei Weitem nicht ausgestanden ist, sagen anerkannte Wirtschaftsprofessoren, die sagen, nee, wir sind direkt noch mittendrin und wir müssen unsere Gesellschaftsmodelle, unsere Wirtschaftsmodelle umdenken, neu denken. Wir brauchen ein anderes Verhältnis zum Geld, zum Wirtschaften und wir müssen sogar dieses kapitalistische Wirtschaftssystem in Frage stellen und darüber reden. Läuft denn das Gespräch aus Ihrer Sicht auch in Wissenschaftskreisen genau darüber schon?
Naja, es gibt ja inzwischen sogar eine Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Wachstum. Es ist also auch Thema sozusagen ganz etablierter Politik. Also die Skepsis darüber, wie man denn eigentlich in einer Welt mit begrenzten Ressourcen unendliches Wachstum produzieren soll. Diese Verunsicherung hat sich natürlich mittlerweile weit durchgesprochen und wir haben im Moment eine Situation, wo es sehr starke Verfechter klassischer Wachstumswirtschaft gibt und relativ wenige, dafür aber sozusagen sehr kritische Zeitgenossen, die sagen, Wachstumswirtschaft kann nicht das Modell der Zukunft sein, wir müssen eine andere Form des Wirtschaftens entwickeln.
Sie arbeiten ja am Interdisziplinären Institut für Gedächtnisforschung und bei Gedächtnisforschung fällt mir immer ein, dass die Menschen sehr schnell vergessen. Sie vergessen sehr schnell die Katastrophen, sie vergessen sehr schnell die Finanzkrisen und Gesellschaftsmodelle, die vorher waren. Ist das ein normaler Reflex des Menschen, dass wir vergessen wollen, dass wir verdrängen und dadurch nicht die nötigen Konsequenzen ziehen?
Naja, es ist weniger eigentlich vergessen wollen, sondern man hält den Zustand, in dem man sich befindet und in dem man aufgewachsen ist, in dem man lebt, für den jeweils natürlich Gegebenen. Deshalb zucken ja konservative Wirtschaftswissenschaftler auch zusammen, wenn man Wachstum überhaupt nur mal verbal in Frage stellt. Ja, das halten die im Grunde genommen für naturgesetzlich, dass Wirtschaften nur über Wachstum funktionieren können, genauso wie die meisten Menschen es für naturgesetzlich halten, dass unserer Typ von Gesellschaft nur mit einem klassischen Fortschrittsmodell, immer größer, immer weiter, immer komfortabler und sowas funktioniert. Nur führt uns eben die Wirklichkeit vor, dass diese Modelle nicht mehr funktionieren. Wir haben ja früher immer gedacht, und so ist auch meine Jugend und mein Erwachsenwerden geprägt, die Zukunft wird besser sein als die Vergangenheit. Jetzt haben wir eine Situation, und das wird uns in Japan ganz schrecklich vorgeführt, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Gegenwart besser ist als die Zukunft und die Zukunft schlechter. Und das ist natürlich eine ganz neue Wirklichkeit, für die wir überhaupt gar kein Modell haben.
Wenn wir über Wachstum reden, müssen wir erstmal darüber reden, was wir überhaupt unter Wachstum verstehen. Wenn wir von Wirtschaftswachstum sprechen, da ist ja dann von Mehrwert die Rede und von dem, dass immer aus mehr Geld mehr gemacht werden muss und dass Unternehmen, Konzerne immer weiter wachsen müssen, dass das ein Naturgesetz ist und ansonsten der Kapitalismus sich nicht weiterentwickelt und wir keine Konjunktur, kein Wachstum haben. Ist das so das Grundprinzip des Wirtschaftens? Müssen wir das in Frage stellen, was sozusagen von der Wirtschaftswissenschaft verinnerlicht worden ist und fast als Grundgesetz, als Naturgesetz gegeben ist?
Als Religion und Glaubenssystem könnte man auch sagen. Wir haben ja vor einiger Zeit sogar ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz bekommen. Da merkt man ja schon, ist im Grunde genommen magisches Denken, was dahinter steht. Aber nehmen Sie jetzt mal wieder die Katastrophe, die in Japan passiert. Nach den klassischen Wachstumsmaßen wird diese Katastrophe ja zum Wirtschaftswachstum im globalen Maßstab beitragen, weil das ist jetzt wahnsinnig viel kaputt gegangen. Das muss ja ersetzt werden, da müssen ja Güter produziert werden, da müssen Häuser gebaut werden, da müssen Handwerker ran, da müssen Straßen und Brücken neu gebaut werden und so wie es heute aussieht, müssen auch wahnsinnig viele Strahlungsschäden kompensiert werden, Menschen werden krank, medizinische Ausrüstung etc. etc. Das produziert ja alles Wirtschaftswachstum und nicht das Gegenteil. Und genau an solchen Beispielen sieht man, wie pervers es ist, Wohlbefinden und Fortschritt über das Bruttoinlandsprodukt zu messen oder in dem Fall über das Weltbruttoinlandsprodukt. Und das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie es den Menschen dabei geht. Und insofern müssten neue Gedanken über Wirtschaftskonzepte von was ganz anderem ausgehen, nämlich zum Beispiel, wie man Wohlstand und Wohlbefinden jenseits von puren Wirtschaftsdaten messen kann. Mhm.
Bei der Religion ist es ja immer so eine Sache, die hält sich ja hartnäckig und wenn Sie sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften und die Gesetze, die an den Wirtschaftsuniversitäten gelehrt werden und die Institute und die Thinktanks verbreiten, was Religiöses haben, dann ist doch das wahrscheinlich sehr schwer, das über den Haufen zu werfen, oder?
Genau, das merken Sie ja auch allenthalben. Also ich habe in den letzten Jahren viele Diskussionen über das Wachstum geführt und es gibt häufig Situationen, wo man im Grunde genommen, also wo man völlig fassungslos angeguckt wird, wenn man sagt, wir brauchen gar kein Wachstum oder alles das, was man seit 40 Jahren behauptet, wofür Wachstum gut sei, Senkung der Arbeitslosigkeit, Bekämpfung der weltweiten Armut, bedarf erstmal der empirischen Überprüfung. Also zum Beispiel so ein schlichtes Faktum, wir haben in der Bundesrepublik seit mehreren Jahrzehnten Massenarbeitslosigkeit. Gleichzeitig behaupten die Wirtschaftswissenschaftler unverdrossen, stetiges Wachstum ist notwendig dafür, dass man keine Arbeitslosigkeit hat. Im selben Zeitraum, wo sie 3-4 Millionen Arbeitslose haben in dem Land, haben sie kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Warum stellt denn das keiner in Frage, diese Kernfunktion, die Wachstum haben soll? Und da merken sie einfach, das sind wirklich Glaubenssätze und das hat mit Wissenschaft nicht furchtbar viel zu tun.
Warum greift denn diese gesellschaftliche Diskussion nicht? Es ist ja wohl offensichtlich geworden, in der Wirtschaftskrise, erst gab es sozusagen die Wirtschaftskrise, jetzt haben wir sogar eine Geldkrise. Es ist ja unglaublich, dass die Notenbanken und die Zentralbanken das gar nicht mehr steuern, nicht mehr regulieren können. Es ist eigentlich aus dem Ruder geraten und es sind ja hilflose Versuche, zum Beispiel die Währung zu retten und das alles zu stabilisieren. Warum kommt das nicht an bei den politischen Entscheidungsträgern? Sind die zu wirtschaftsgelenkt oder ist es tatsächlich zu ideologisch? Ich habe das Gefühl, dass es da gar keinen Ansatz gibt für eine breitere gesellschaftliche Diskussion.
Ja, das ist schwierig. Ich glaube schon, dass es Ansätze gibt für eine breitere Diskussion, weil die Leute ja schon merken, eben genau das, was Sie beschrieben haben, dass mit diesen ganzen Krisenlösungen auch in Bezug auf den Euro und so weiter etwas nicht stimmt. Und was ja grundsätzlich nicht stimmt an der Sache, aber ich sage das als Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, als Laie, ist, dass man ja die Probleme auf dem Finanzmarkt dadurch gelöst hat, dass man mehr Geld in den Markt reingepumpt hat, was natürlich alle Schwierigkeiten mit Staatsverschuldung und so weiter überhaupt erst nach sich gezogen hat und den Spekulanten die Möglichkeit gegeben hat, den Euro unter Druck zu setzen. Also das ist ja eine spektakuläre Zirkelbewegung, die dort stattfindet und die Leute merken das, weil in seinem eigenen Privathaushalt würde man ja so nie wirtschaften. Da stünde ja schon längst der Gerichtsvollzieher vor der Tür und man müsste die Wohnung räumen und sowas. Ja, und da gibt es natürlich bei den Leuten ein Gefühl großer Skepsis. Auf der anderen Seite werden sie natürlich ständig damit zugetextet mit der Behauptung, erstens ginge das nicht anders und zweitens sei das alles so unheimlich kompliziert, dass sie es fast selber nicht verstehen. Und das wird dann als Begründung dafür hergezogen, so weiterzumachen. Und der andere Faktor, den man einfach mal sehen muss und klar aussprechen muss, ist, dass diese Finanzkrise 2007, 2008 ja eine ganz zentrale Lehre mit sich gebracht hat, nämlich für die Banker und die anderen Akteure des Finanzmarktes. Man kann das machen. Man kann Casino spielen, die Profite einfahren und die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand trägt dieses Risiko. Warum sollten also diese Lehren nicht weitergezogen werden? Warum würde man von irgendeinem beliebigen Finanzmarktakteur erwarten, er würde das jetzt anders machen, wo das doch so großartig funktioniert hat? Und bis zur nächsten Krise wird es wieder großartig funktionieren und die Leute, die von der Sache richtig was verstehen, werden rechtzeitig ihre Konten räumen und das sozusagen die Ernte einfahren.
Das heißt, es bräuchte radikale Einschnitte von der Politik, die wir jetzt wahrscheinlich hier gar nicht diskutieren können, aber morgen soll ja im Augustinerkloster ab 19 Uhr diskutiert werden mit Ihnen und übrigens auch dem Wirtschaftsminister, dem Thüringer Wirtschaftsminister Matthias Machnig, wie ein anderes Wirtschaftsmodell aussehen könnte. Und die Frage, brauchen wir vielleicht ein ganz anderes Wirtschaftsmodell und einen ganz anderen Lebensstil? Jetzt frage ich mich, wo setzen wir da an? Müssen wir erst unseren Lebensstil ändern oder ändert das Wirtschaftsmodell, ein neues Wirtschaftsmodell oder Gesellschaftsmodell unseren Lebensstil? Wird uns das dann aufgedrückt oder wo? Ich bin manchmal hilflos und weiß nicht, wo ich ganz persönlich ansetzen soll.
Naja, Sie können ja dort ansetzen, wo Ihre Möglichkeiten sind. Ich glaube nicht, dass irgendein Veränderungsansatz funktioniert, der von oben nach unten verläuft. Aber man muss einfach sehen, erstens, wiederum Japan und die Finanzkrise und alles das führt uns vor, dass unser Modell an eine ganz starke Grenze gekommen ist. Auf der anderen Seite erlaubt uns natürlich unsere freiheitliche Gesellschaftsverfassung und der Reichtum unserer Gesellschaft zu handeln. Wir haben ja große Handlungsspielräume, wir haben ja nach wie vor große Gestaltungsspielräume, nicht nur als Politiker, sondern auch als Privatmensch. Man kann ja in seinem Job Dinge verändern, man kann in seinen Lebenspraktiken Dinge verändern und mein Argument wäre, man sollte das auch tun, weil Handlungsspielräume, wie wir sie jetzt haben, werden in wenigen Jahren gar nicht mehr bestehen, weil der Stress, der von außen auf Gesellschaften unseres Typs ausgeübt wird, immer größer wird, in wirtschaftlicher Hinsicht, in ökologischer Hinsicht und so weiter. Das heißt, wir werden in einigen Jahren oder Jahrzehnten nur noch reagieren können, nur noch Opfer von äußeren Verhältnissen sein und überhaupt nicht mehr gestalten können. Insofern ist es einfach ein Gebot sozusagen der Intelligenz, jetzt zu handeln, jetzt zu gestalten, jetzt Lebenspraktiken verändern, Mobilitätsmuster, Ernährungsverhalten und auch Politik. Weil man das später einfach gar nicht machen kann.
Aber glauben Sie, dass das wirklich passiert? Brauchen die Menschen nicht immer irgendwie einen Leidensdruck oder auch so eine Situation, wo sie dann wirklich munter werden, ein Schuss vor den Bug und Angst, die dann zur Veränderung führt, weil wir doch, also nach meiner Erfahrung, immer wieder in die alten Muster zurückfallen und denken, naja, wir sind es halt so gewohnt, also aus sozial, kultureller Sicht.
Aber aus Angst ist immer eigentlich nur ein Mittel dafür, dass man versucht, daran festzuhalten, was man kennt. Um Dinge zu verändern, um sie positiv zu verändern, brauchen sie Freiheit und keine Angst. Sie brauchen eigentlich fast, kann man sagen, sie brauchen eigentlich Angstfreiheit. Das heißt, sie brauchen eigentlich eine Situation, in der sie wirklich agieren und gestalten können. Und das Problem, wie diese ganzen Themen kommuniziert werden, ist ja auch, dass das alles nur negativ ist. Wir müssen jetzt handeln, weil sonst erwärmt sich das Klima. Wir müssen jetzt handeln, weil sonst sterben die Arten aus und so weiter und so weiter. Das ist aber psychologisch niemals besonders erfolgversprechend, weil Menschen auf der Grundlage von positiven Erwartungen handeln, aber nicht unbedingt auf der Grundlage von negativen Erwartungen. Das merkt ja jeder bei sich selber. Das heißt, wir könnten doch mal darüber sprechen, wie man eigentlich bestimmte Möglichkeiten der öffentlichen Mobilität verbessern kann, wie eine autofreie Innenstadt aussieht, wie gestaltete andere öffentliche Räume aussehen und so weiter, die ökologischen Anforderungen viel mehr entgegenkommen, viel höhere Lebensqualität produzieren und ein ganz anderes Lebensgefühl, anstatt immer negativ zu argumentieren, sagen wir müssen und das ist 5 vor 12 und sowas. Da würde ich einen Ansatz sehen. Das ist natürlich aber völlig anders als das, was wir seit 40 Jahren Katastrophenkommunikation kennen.
Herr Welze, Sie sprechen von der Freiheit, von der persönlichen Freiheit, der Freiheit des Individuums, etwas ändern zu können. Das ist aus meiner Sicht jedoch ein bisschen schwierig, denn die Freiheit des Individuums ist ja ganz klar im Moment an ökonomische Zwänge einfach gebunden. Dieser sehr aufklärerische Begriff der Freiheit hat ja eigentlich in einem Wirtschaftssystem wie dem Kapitalismus eigentlich überhaupt keine andere Bewandtnis als die Freiheit zum Kapitalismus und nicht die Freiheit vom Kapitalismus weg. Das scheint sich mir in einer gewissen Weise zu widersprechen.
Ja, das ist fast klassisch marxistisch argumentiert. Mit dem freien Lohnarbeiter, der frei ist, seine Haut zu Markte zu tragen. Aber Sie müssen doch mal sehen, in welchem Lebensstandard wir leben. In welchen Raum Arbeitszeit sozusagen in der gesamten Lebenszeit einnimmt. Welche Möglichkeiten materiell selbst schlechtgestellte Menschen in dieser Gesellschaft haben im Vergleich zum Beispiel zu Menschen in Schwellenländern, Wanderarbeitern in China oder sonst was. Hier herrscht ein extrem hoher Lebensstandard. Hier geht auch niemand ins Gefängnis, weil er irgendwelche Sätze sagt, die der Obrigkeit nicht gefallen und sowas. Also es ist ja sozusagen das Kernmerkmal unseres Typs von Gesellschaft, dass sie freiheitlich ist und es wird auch an jeder Stelle realisiert und zugleich ist sie wahnsinnig reich. Ich will ja nicht sagen, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft dieselben Möglichkeiten hat. Ein Hartz-IV-Empfänger hat extrem viel geringere als ich beispielsweise. Das zieht doch aber nur die Forderung nach sich, dass ich viel mehr verpflichtet bin, meine Handlungsspielräume zu nutzen und zu gestalten, weil ich größere Freiheit habe, größere Möglichkeiten, aber gleichzeitig natürlich zum Beispiel durch das Geben von Interviews oder Schreiben von Büchern oder Artikeln auch einen größeren Einfluss ausüben kann. Warum soll ich denn diesen Handlungsspielraum nicht nutzen?